Aha-Moment. Kurz erklärt, tief entlastet. Dein Wochenimpuls für weniger Grübeln und mehr Klarheit im bunten Familienabenteuer mit mir, Isabel Demirel, im Hi Baby Podcast. Stell dir vor, du sitzt im Entwicklungsgespräch, im Kindergarten oder in der Schule und hörst dann so Sätze wie: Ihr Kind wirkt abwesend, nimmt am Unterricht kaum aktiv teil und es schaut uns nicht einmal an, wenn wir mit ihm sprechen. Oder: Ihr Kind macht leider bei den Gruppenspielen überhaupt nicht mit. Oder: Ihr Kind kann keine 10 Minuten still am Tisch sitzen. Oder: Wenn wir etwas anderes machen als angekündigt, dann blockiert Ihr Kind komplett. Und das sind erstmal 4 Beobachtungen ohne Wertung. Aber was passiert dann eigentlich in der Regel? Wir bewerten das sehr wohl und plötzlich entsteht eine Liste mit 4 Dingen, an denen dein Kind arbeiten soll oder an denen du mit deinem Kind arbeiten sollst. Also aktivere Mitarbeit, mehr Gruppenfähigkeit, mehr Stillsitzen, mehr Flexibilität. Was in der Regel niemand fragt und was aber eigentlich die richtigen Fragen wären, ist: Kann dieses Kind ohne Blickkontakt vielleicht besser zuhören? Warum möchte das Kind am Gruppenspiel nicht mitmachen? Ist es zu laut oder ist es dem Kind zu unübersichtlich? Hilft Bewegung diesem Gehirn vielleicht, um aufmerksam und konzentriert zu bleiben? Und wie können wir dem Kind Sicherheit vermitteln, auch wenn es spontane Veränderungen gibt? Warum fragt das eigentlich niemand und warum wollen die allermeisten, dass wir unsere Kinder an das anpassen, was man halt so macht? Genau darum geht es in dem heutigen Aha-Moment. Und der erste Aha-Moment ist im Grunde direkt der Titel der Folge: Neurotypisch ist nicht gleich richtig. Ist ein Satz, der erstmal super simpel klingt und der gleichzeitig die Macht hat, unseren kompletten Blick auf neurodivergente Kinder zu verändern. Ich starte wie immer mit einem Mini-Wissensblock. Also neurotypisch ist natürlich keine medizinische Diagnose. Der Begriff beschreibt einfach Menschen, deren neurologische Entwicklung, Wahrnehmung und Informationsverarbeitung weitgehend zu dem passen, was unsere Gesellschaft erwartet und worauf unsere Systeme auch ausgerichtet sind. Also zum Beispiel lange stillsitzen können, Blickkontakt suchen und auch im Gespräch halten, sich schnell auf Veränderungen einstellen, in großen Gruppen lernen können, unausgesprochene soziale Regeln intuitiv verstehen oder Geräusche, Licht und Berührungen recht problemlos ausblenden zu können. Das Neurodiversitätsparadigma betrachtet unterschiedliche Gehirne als Teil menschlicher Vielfalt. Also Autismus und ADHS können mit Behinderungen, großen Herausforderungen und einem hohen Unterstützungsbedarf verbunden sein und gleichzeitig sind autistische oder auch ADHS-Gehirne keine fehlerhafte Version eines neurotypischen Gehirns. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Sie funktionieren einfach anders. Und die Good News: Die Forschung beginnt jetzt zunehmend, genau diese Perspektive einzubeziehen. Also, welche Schwierigkeiten bringt die individuelle Neurobiologie von jedem von uns mit? Und welche Schwierigkeiten entstehen, weil die Umgebung, die Erwartungen und die Unterstützung nur für eine bestimmte Art von Gehirn gemacht sind? Also, dein erster Aha-Moment ist: Die Mehrheit macht die Regeln. Beziehungsweise eigentlich der zweite Aha-Moment, wenn das gerade schon der erste war. Also der zweite Aha-Moment. Die Mehrheit macht die Regeln. Was meine ich damit? Die meisten unserer gesellschaftlichen Regeln wurden für Menschen gemacht, deren Wahrnehmung und Verhalten neurotypischen Erwartungen entsprechen. Schule ist zum Beispiel ein total gutes Beispiel dafür. Viele Kinder sitzen gleichzeitig in einem Raum. Dann ertönt der Gong und dann ist ganz klar, okay, jetzt wechseln wir alle zur gleichen Zeit das Thema und es geht von Deutsch zu Mathematik. Die Lehrkraft steht vorne und erklärt was, die Kinder sollen zuhören, sitzen bleiben, Nebengeräusche ausblenden, Arbeitsaufträge erfassen, ihre Materialien organisieren und ihre Impulse kontrollieren können. Und das Ganze bitte in einem Raum, in dem jemand mit dem Stuhl kippelt, draußen ein Rasenmäher fährt und drei Plätze hinter dir irgendjemand seit Minuten mit dem Radiergummi über den Tisch quietscht. Und ein Kind, dessen Gehirn das gut filtern kann, kann sich weiterhin gut konzentrieren und gut mitarbeiten. Ne? Das Gehirn von diesem Kind filtert all diese Sachen einfach raus und konzentriert sich auf das, was vorne an der Tafel passiert. Und wir übersetzen das oft mit, das Kind verhält sich richtig. Ein Kind, dessen Gehirn jedes dieser Geräusche gleichzeitig registriert und auch noch verarbeitet, ist überfordert und gestresst und wirkt dadurch unruhig, unaufmerksam oder unkooperativ. Und wir übersetzen das oft mit, das Kind fällt negativ auf, beziehungsweise es verhält sich nicht richtig. Aber warum eigentlich? Das Verhalten des ersten Kindes passt ja lediglich besser zu unserem aktuellen gesellschaftlichen System. Das Problem dabei, daraus wird halt schnell die Annahme, dass Verhalten, das besser ins System passt, sei grundsätzlich das richtige Verhalten. Und das stimmt halt so nicht. Denn das System wurde schlicht für diese Art der Informationsverarbeitung gebaut. Also, zweiter Aha-Moment. Was für die Mehrheit gut funktioniert, wird schnell zum Maßstab für alle. Häufigkeit ist aber einfach kein Qualitätsurteil. Und man kann daraus nicht einfach ableiten, das eine Kind verhält sich besser als das andere. Ein Rechtshänder bzw. eine Rechtshänderin lebt auch in einer Welt, in der Scheren, Dosenöffner und Schreibtische zum Beispiel meistens für diesen Rechtshänder oder diese Rechtshänderin gemacht sind. Aber allein durch die Art, dass du Linkshänderin bist oder Linkshänder, bist du ja nicht weniger wert als die Rechtshänder, nur weil die Umgebung besser zu Rechtshändern passt. Dritter Aha-Moment. Wir bewerten, wie ein Verhalten aussieht, anstatt das Verhalten an sich. Also wir Erwachsene bewerten Verhalten wahnsinnig schnell danach, wie es von außen wirkt. Halten wir Blickkontakt, dann wirkt das aufmerksam und brav, ne, so gut erzogen, höflich. Sitzen wir still, dann wirkt das konzentriert. Halten wir beim Lesen die Hände und die Beine ruhig, dann wirken wir reguliert. Machen wir mit, dann wirken wir sozial. Die viel wichtigere Frage ist aber doch, welche Funktion hat das Verhalten für dieses Kind? Also nehmen wir mal zum Beispiel Blickkontakt. Viele autistische Kinder hören von frühester Kindheit an, jetzt schau mich doch mal an, wenn ich mit dir rede, bitte. Oder schau die Menschen bitte an, wenn sie mit dir sprechen. Hey, ich rede mit dir, guck mich bitte an und so weiter. Dabei zeigen Studien, dass Blickkontakt für viele autistische Menschen einen zusätzlichen Verarbeitungsaufwand bedeutet und häufig auch als unangenehm, manchmal sogar als schmerzhaft empfunden wird. Während neurotypische Menschen über den Blick Informationen aufnehmen, bindet Blickkontakt bei vielen autistischen Menschen ihre Aufmerksamkeit und das wiederum bedeutet für sie eigentlich zusätzlichen Stress. Also zuhören fällt ihnen häufig tatsächlich leichter, wenn sie dabei keinen Blickkontakt halten müssen. Und das ist doch im Grunde das, worum es uns geht, dass dieses Kind oder dieser Mensch, dieser autistische Mensch mit uns in Verbindung treten kann. Denn das ist ja Kommunikation im Grunde. Und ob es dabei nun den Blickkontakt braucht oder nicht, ist sekundär, oder? Also die Frage sollte nicht sein, warum schaut dieses Kind die Menschen im Gespräch nicht an, sondern vielmehr, wie kann dieses Kind mit mir am besten kommunizieren oder auch mir am besten zuhören, beziehungsweise auch mit mir am besten in Verbindung treten. Von außen sieht dann dieses, ja, dass das Kind einfach auf den Boden guckt oder mit irgendwas anderem weiterspielt, vielleicht erstmal unerzogen aus oder unaufmerksam oder auch unhöflich. Aber für das Gehirn ist es vielleicht, also für das spezielle Gehirn dieses einen Menschen, ist es vielleicht die Möglichkeit, um überhaupt erst richtig zuhören zu können. Oder anderes Beispiel, Bewegung bei ADHS. Studien mit Kindern zeigen, dass stärkere Bewegung bei anspruchsvollen Denkaufgaben teilweise mit einer besseren Leistung zusammenhängt. Das heißt, Bewegung kann bei manchen Kindern eine Form der Selbstregulation sein oder auch eine Form der Konzentration. Sie ist also nicht automatisch der Beweis, dass das Kind gerade gedanklich ausgestiegen ist. Nur weil die meisten Kinder sich nicht bewegen müssen, um konzentriert denken zu können. Also dritter Aha-Moment. Ein Verhalten kann von außen ungewöhnlich aussehen und im Inneren genau das Richtige leisten. Und die entscheidende Frage sollte daher lauten, hilft dieses Verhalten meinem Kind gerade? Aha-Moment Nummer 4. Soziale Kompetenz entsteht zwischen Menschen. Ich habe diese Woche eine Studie gelesen, die mich wirklich total berührt hat, war auch der Anstoß dann, diesen Aha-Moment zu machen. Ich habe dazu auch auf Instagram einen Infopost gemacht. Autistische Menschen wird ja häufig zugeschrieben, sie hätten grundsätzlich Schwierigkeiten mit sozialer Kommunikation. Und der Autismusforscher Damien Milton hat schon 2012 dazu einen ziemlich wichtigen Perspektivwechsel beschrieben, nämlich das Double Empathy Problem. Ganz einfach erklärt bedeutet das, Menschen mit sehr unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Kommunikationsweisen verstehen sich gegenseitig oft weniger intuitiv. Autistische Menschen können neurotypische Signale missverstehen und neurotypische Menschen können autistische Signale genauso missverstehen. Die Verständigungslücke entsteht also nicht unbedingt auf der Seite des autistischen Menschen, sondern sie entsteht zwischen diesen beiden Personen gleichermaßen. Eine Studie aus dem Jahr 2020 untersuchte Gespräche zwischen autistischen Paaren, nicht autistischen Paaren und sowohl autistischen als nicht autistischen, also gemischten Paaren. Und da kam heraus, dass die autistischen Paare untereinander einen hohen sozialen Rapport erleben, also ein gutes Gefühl von Verbindung und gegenseitiger Abstimmung. Und die geringeren Werte zeigten sich vor allem eben dann, als unterschiedliche Neurotypen aufeinander trafen, also autistisch und nicht autistisch. Und dann gab es jetzt eben diese neueste Gruppenstudie, die ich diese Woche gelesen habe, aus dem Jahr 2025, die zu einem ähnlichen Ergebnis kam. Und natürlich ganz wichtig, autistische Menschen sind genauso verschieden wie alle anderen Menschen. Die kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Und trotzdem zeigt eben die neue Forschung oder die neuere Forschung sehr deutlich, dass der soziale Kontext eine riesige Rolle spielt und dass Gehirne, die ähnlich ticken, miteinander viel besser und viel einfacher kommunizieren können, als Gehirne, die unterschiedlicher ticken. Also, vierter Aha-Moment, gelingende Kommunikation ist keine feste Eigenschaft eines einzelnen Menschen, sondern sie entsteht durch die Passung zwischen diesen Menschen, die miteinander kommunizieren. Passen die Gehirne zueinander, dann klappt das, und passen die einfach nicht zueinander, klappt das vielleicht nicht so gut. Also wenn mein Kind mit einer bestimmten Person kaum spricht, ne, kaum mit der interagiert, dann sagt das ziemlich wenig darüber aus, ob mein Kind grundsätzlich Beziehungen aufbauen kann. Die viel spannendere Frage sollte deswegen eigentlich lauten, mit wem, wie und unter welchen Bedingungen entsteht Verbindung? Fünfter Aha-Moment, unauffällig kann unglaublich viel Kraft kosten. Aktuell versuchen ja viele Therapien, also häufig in Ergotherapien oder auch in der bei Heilpädagoginnen, neurodivergenten Kindern beizubringen, wie sie sich am besten an die aktuelle Gesellschaft anpassen. Also wie neurotypische Kommunikation funktioniert und wie sie in unserer Gesellschaft möglichst wenig auffallen. Blickkontakt üben, Stimming, begrenzen oder sogar unterdrücken, Gesprächsregeln auswendig lernen, Bewegung kontrollieren, Reaktionen kopieren. Und natürlich, das können viele autistische Menschen sogar richtig gut lernen, nennt man dann Masking. Und da habe ich ja schon oft drüber gesprochen, manchmal klappt das Masking dann so gut, dass andere Außenstehende sagen, ja, das funktioniert doch alles, klappt doch super. Also wir merken in der Schule gar nichts oder auch bei Erwachsenen. Die ist ja super integriert, die ist ja super angepasst. Und dann passieren eben diese Meltdowns zu Hause. Also wenn das Kind zum Beispiel nach einem langen Schultag nach Hause kommt und die Türe zuknallt und einfach direkt explodiert. Das Kind hat dann einfach diesen Tag durch Masking geschafft. Die Kosten waren für Außenstehende unsichtbar. Und das habe ich jetzt auch schon ganz oft gesagt, dass Masking von autistischen Menschen als extrem erschöpfend und belastend auch beschrieben wird. Vor allem auch belastend für das eigene Selbstwertgefühl. Also fünfter Aha-Moment. Unauffällig bedeutet manchmal, ein Kind trägt den gesamten Aufwand unsichtbar in sich. Unser Ziel kann deshalb einfach nicht lauten, wie schaffen wir es, dass niemand mehr bemerkt, dass dieses Kind autistisch oder neurodivergent ist. Die viel hilfreichere Frage sollte lauten, wie viel Energie kostet dieses Verhalten mein Kind? Das kann ja auch tagesformabhängig sein oder mal so, mal so. Und was braucht das Kind, um sicher teilhaben zu können? Aha-Moment Nummer 6. Herausforderungen machen einen Menschen nicht defizitär. Und das ist einer der Punkte, der mir als Mama eines autistischen Kindes besonders wichtig ist, weil ich ja auch diese Herausforderungen, diese gesellschaftlich bedingten Herausforderungen jeden Tag erlebe. Mit meinem eigenen Sohn, aber auch meine eigenen durch meine Neurodivergenz. Ich kenne Situationen, in denen eine kleine Veränderung den kompletten Familienalltag sprengt. Nur zu gut. Ich weiß, wie viel Planung, Regulation, Begleitung, Kraft und natürlich auch ganz oft Erschöpfung, Müdigkeit und Verzweiflung in diesem Leben stecken. Und genau deshalb weigere ich mich aber, mein Kind als defizitär zu betrachten. Ein Mensch kann natürlich sehr große Schwierigkeiten erleben, gesellschaftlich bedingt oder auch strukturell bedingt, und trotzdem absolut vollständig und richtig sein. Also ein Mensch kann Unterstützung brauchen und trotzdem richtig sein. Und natürlich ist eine Behinderung real und gleichzeitig entsteht ein Teil dieser Behinderung dort, wo die Umwelt nur eine einzige Art von Lernen, Kommunizieren, Wahrnehmen und Teilnehmen vorsieht. Wenn ein geräuschempfindliches Kind zum Beispiel in einer lauten Schulkantine oder in einem riesengroßen lauten Kindergarten kein Mittagessen isst, dann liegt die Belastung einfach auch im Zusammenspiel. Also da ist wahrscheinlich eine intensive sensorische Wahrnehmung beim Kind und gleichzeitig eine Umgebung, die kaum Schutz oder Rückzug oder Alternativen bietet. Und das gehört einfach beides dazu. Man kann nicht nur sagen, ja, oh Gott, ne, die muss jetzt oder der oder die muss jetzt halt lernen, in dieser Umgebung irgendwie Mittag zu essen, weil sonst wird die untergewichtig oder eher. Nee, es ist einfach das Zusammenspiel. Und wie könnte das dann funktionieren? Also, sechster Aha-Moment nochmal zusammengefasst. Unterstützungsbedarf beschreibt, wobei ein Mensch Hilfe braucht. Er beschreibt niemals den Wert oder die Vollständigkeit dieses Menschen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Natürlich brauchen unsere Kinder Unterstützung. Und das ist auch gut und wichtig und richtig. Und unsere Systeme brauchen Entwicklung. Und es darf beides gleichzeitig existieren und wahr sein. Aha-Moment Nummer 7. Der Perspektivwechsel verändert alles. Was meine ich damit? Der größte Unterschied ist ja oft, wenn wir einfach mal den Blickwinkel verändern. Das sage ich ja auch schon seit Jahren immer wieder. Indem wir uns einfach auch andere Fragen stellen. Also natürlich können wir fragen, warum schaut mein Kind mich beim Reden nie an? Oder wenn wir miteinander reden, ne, warum guckt es eigentlich immer auf den Boden oder fummelt irgendwo rum? Du kannst aber auch fragen, wie kann mein Kind meine Worte am besten aufnehmen? Natürlich können wir fragen, warum spielt mein Kind nie richtig mit anderen Gleichaltrigen? Oder wir fragen uns, welche Form von Kontakt fühlt sich für mein Kind sicher und gut an? Statt warum ist mein Kind so unflexibel, ist es doch besser zu fragen, wie können wir diese Veränderung vorhersehbarer machen? Oder statt wie bekommen wir das Stimming weg, besser was reguliert mein Kind damit und braucht es dafür vielleicht einen sicheren Rahmen? Oder letztes Beispiel, statt wie bringen wir dieses Kind dazu, in das System zu passen, besser, welche Veränderung ermöglicht diesem Kind echte Teilhabe? Also die ersten Arten von Fragen, die sucht eigentlich nach der Abweichung von der Norm, ne? Also diese negativen Fragen oder diese Fragen, die einen eigentlich dann eher frustrieren, mal ehrlich gesagt, ne? Alle, die schon mal gefragt haben, wie bekomme ich bei meinem Kind das Stimming weg? Ist nicht so, dass ich das noch nie mich gefragt habe, ne? Natürlich. Aber es ist ja, wenn du das versuchst, kann ganz schön frustrierend sein. Und die zweite Art zu fragen, wenn wir wieder beim Beispiel Stimming sind, also was reguliert denn mein Kind damit und braucht es einen sicheren Rahmen beim Stimming? Das ist ja eher eine Art, nach einer Lösung zu suchen. Also es ist lösungsorientiert. Nochmal zusammengefasst, der siebte Aha-Moment. Sobald wir unseren Blick von diesem Was fehlt auf Wie kann es gelingen verschieben, entstehen plötzlich neue Möglichkeiten und Raum. Obwohl das Kind natürlich dasselbe bleibt, unser Verständnis wird einfach größer und genau dadurch kann sich tatsächlich der gesamte Alltag verändern. Ich habe noch 3 konkrete Alltagstipps für euch. Der erste Tipp ist, unterscheide zwischen gefährlich, belastend und ungewohnt. Das ist natürlich trotz allem wichtig. Also wenn dein Kind etwas anders macht, dann frag dich zuerst, ist dieses Verhalten gefährlich? Belastet es mein Kind oder andere Menschen ernsthaft oder wirkt es auf mich vor allem nur ungewohnt? Und das ist tatsächlich auch was, das habe ich auch schon öfter mal von unserem Kinderpsychiater gehört. Der hat dann auch immer gemeint, naja, ist es gefährlich für ihr Kind oder für die Mitmenschen oder ist es einfach nur unangenehm oder ungewohnt? Das finde ich richtig cool, sich das immer zu fragen. Also ein Kind, das sich selbst oder andere verletzt, braucht natürlich Schutz und Unterstützung. Das ist ganz klar. Aber andersrum, ein Kind, das halt immer im Gespräch, was weiß ich, ne, vielleicht an seinen Klamotten rumzupft und einen überhaupt nicht anschaut, braucht eventuell einfach keinen Blickkontakt beim Kommunizieren und kann sich dadurch deutlich besser auf die Kommunikation konzentrieren. Ein Kind, das leise unterm Tisch mit den Füßen wippt, ist vielleicht ja auch total okay, weil es sich dadurch besser am Platz halten kann und nicht alle 3 Sekunden sogar aufsteht oder so. Also wir versuchen einfach wahnsinnig oft, harmlose Abweichungen der Norm zu korrigieren, einfach nur deshalb, weil sie unserem Bild von normal widersprechen. Das möchte ich damit sagen. Mein 2. Tipp ist, übersetze die Norm in das eigentliche Ziel. Also frag dich, worum geht's mir gerade wirklich? Geht's mir um den Blickkontakt? Oder möchte ich einfach, dass mein Kind zuhört, wenn ich mit ihm spreche? Geht es ums Stillsitzen? Oder geht's mir darum, dass mein Kind und auch die anderen Kinder im Klassenraum zum Beispiel gut lernen und arbeiten können? Geht es mir gerade um das Gruppenspiel oder geht es mir darum, dass mein Kind Verbindung, Freundschaft und Zugehörigkeit erlebt? Und wenn dir das dann klar geworden ist, um was es dir eigentlich geht, dann stellst du wahrscheinlich sehr, sehr häufig fest, dass sich dieses Ziel auf ganz viele verschiedene Arten und Wege erreichen lässt. Mein letzter Tipp: Verändere zuerst 10% der Umgebung. Also manchmal denkt man ja so, oh Gott, ich muss jetzt dieses Thema angehen. Und wie mache ich das? Ne? Macht sich so einen krassen Plan und ist eigentlich komplett überfordert damit. Fang mal mit 10% an. Was können solche 10% sein? Du könntest zum Beispiel auch gucken, wo könnte das Kind im Klassenraum am besten sitzen, dass es sich am besten konzentrieren kann und dass es auch die Klasse am wenigsten stört, ne? Dass es am besten einfach funktioniert. Ist es ein Platz ganz vorne? Ist es ein Platz ganz hinten? Ist es ein Platz ganz rechts an der Wand? Wie auch immer. Brauchst vielleicht auch einen Einzelplatz? Oder können Kopfhörer meinem Kind helfen? Oder kann es meinem Kind helfen, wenn wir irgendwie unten unter dem Tisch in der Schule ein Gummiband befestigen, wo es mit den Füßen ein bisschen rumtrippeln kann, damit es nicht alle 5 Sekunden aufsteht? Und wer weiß, vielleicht reicht das ja dann auch schon. Also, neurotypisch beschreibt ganz einfach eine Art, die Welt wahrzunehmen, zu verarbeiten und vielleicht auch sich in ihr zu bewegen. Und ja, diese Art, diese neurotypische Art, passt besonders gut zu unserer Gesellschaft. Leider wird sie dadurch häufig zur Erwartung, aber sie ist kein Gütesiegel. Und unsere Kinder brauchen auch keine Erlaubnis, anders zu sein. Sie brauchen Erwachsene, die ihr Verhalten verstehen wollen, die sie unterstützen und die sie auch in dem fördern, in was sie richtig gut sind, ne? Die in ihnen auch so diesen Schatz sehen oder die Fähigkeiten wahrnehmen, die in denen sie herausstechen und das dann auch eher fördern, anstatt immer zu gucken, was funktioniert nicht so gut, wo sind die Defizite. Und unsere Kinder brauchen eine Gesellschaft, die Teilhabe auf mehr als einem einzigen Weg möglich macht. Wie immer darfst du dir einen von 2 Aha-Sätzen zum Mitnehmen aussuchen. Der erste ist: Neurotypisch beschreibt die Erwartung unserer Gesellschaft. Es beschreibt keinen höheren Wert. Der zweite ist: Mein Kind ist vollständig. Und die richtige Frage lautet: Was braucht mein Kind, damit es teilhaben kann? Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Aha-Moment für dich rausziehen. Ich freue mich, wenn du am Sonntag wieder zuhörst bei einer regulären Hi Baby Podcast Folge. Wird ein Interview. Ich freue mich schon richtig drauf. Lass es dir gut gehen. Gönn dir was. Alles Liebe. Deine Isa.